Schön, dass ihr da seid. The Adventure Begins. Begegnung mit dem Auferstandenen. Ostern ist das Fest, wo wir zum einen über den Tod Jesu nachdenken, aber vor allem über die Auferstehung. Und nach Ostern war auf einmal alles anders. Und das ist einfach mega genial. Das feiern wir als Christen, dass der Todgeglaubte lebt und auferstanden ist. Und auch heute wollen wir uns eine Jesus-Begegnung angucken, eine Begegnung mit dem Auferstandenen. Ihr habt eben den Text gehört, Offenbarung 1, die Verse 9 bis 18. Und da hat ein Mann namens Johannes eine Jesus-Begegnung. Der Apostel Johannes, das war ein cooler Typ. Ein großer Teil des Neuen Testaments in deiner Bibel ist geschrieben vom Apostel Johannes. Wir haben das Johannesevangelium, wir haben die drei Briefe des Johannes und dann eben auch diese sehr bombastische und krasse und manchmal zu Verschwörungstheorien führende Buch der Offenbarung des Johannes, das letzte Buch in der Bibel. Er war der selbsternannte Lieblingsjünger Jesu oder Lieblingsschüler. Vielleicht habt ihr auch so jemanden gehabt in eurer Schulklasse damals, der Lieblingsschüler war. Johannes war davon überzeugt, hey, ich bin der Lieblingsschüler und wahrscheinlich hat er auch recht. Meistens haben die Leute, die so sicher sind, dass sie die Lieblingsschüler sind, auch recht damit. Er war so ein bisschen Overachiever. Er war derjenige, der Petrus überholt hat auf dem Weg zum leeren Grab. Er war mit Petrus und Jakobus zusammen so Teil des festen Kerns, des engsten Kreises von Jesus. Wenn er nochmal aus den Zwölfen welche mitgenommen hat, Jesus, dann waren es Jakobus, Petrus und Johannes. Er war der einzige übrigens der 12 Apostel, also der 12 Jünger des engeren Kreises Jesu, der wirklich eines natürlichen Todes gestorben ist. Er ist der einzige, der als alter Mann gestorben ist. Vor 2 Wochen haben wir schon mal eine Geschichte gehört, die stammte auch aus der Feder von Johannes, und zwar die Auferstehung, beziehungsweise nicht die Auferstehung, sondern die Begegnung mit dem Auferstandenen am See Tiberias. Erinnert euch, Petrus zieht seinen Mantel an und springt ins Wasser und schwimmt zu Jesus und hat mit ihm Frühstück. Das ist eine meiner Lieblingsgeschichten. Und da ich den Luxus habe, den Predigtplan zu machen, darf ich mir auch immer meine Lieblingsgeschichten zuschießen. Und es ist auch heute so. Auch das, was wir heute hören, ist eine meiner absoluten Lieblings-Jesus-Begegnungen überhaupt. Damals am See Tiberias, als Johannes entweder das selbst miterlebt hat oder zumindest gehört hat und aufgeschrieben hat, da war er so circa 18, 19 Jahre alt wahrscheinlich. Also gerade so ein Teenager, hat gerade seinen Autoführerschein gemacht. Und unser heutiger Predigttext eben auch von Johannes, aber wir müssen ein bisschen vorspulen in unserem Kopf und nicht einen 18-, 19-Jährigen jetzt vor Augen haben, sondern einen alten Mann. Als Johannes das geschrieben hat, da war er schon ziemlich alt und er hat ganz viel erlebt in seinem Leben mit Jesus und mit der Gemeinde. Und jetzt ist die Szene die, dass er sich auf einer zerklüfteten, eher kargen Insel befindet. Da macht er keinen Urlaub, sondern er ist dahin verbannt. Als alter, gebeugter, vom Leben gezeichneter Mann. Wir wissen nicht genau, wie alt er war, aber er war wahrscheinlich zwischen 60 und 90. Also 60 ist noch nicht so alt, ich weiß. Also, aber älter als 18, 19. Und da müssen wir uns jetzt Johannes vorstellen, ein bisschen gebrechlich und vielleicht schon ein bisschen gebeugt. Wer weiß, wie lange er schon auf dieser Insel Patmos war. Und an einem Sonntagmorgen geht er spazieren. Und ich weiß nicht, wie ihr euch das vorstellt. Auf einmal trifft er seinen alten Freund und Lehrer, Jesus. Ganz überraschend. Habt ihr schon mal einen alten Klassenlehrer oder einen alten Mathe-Deutschlehrer mal auf der Straße getroffen, ein paar Jahre nachdem ihr aus der Schule raus seid? Wer hat schon mal einen Lehrer getroffen? So, okay, also die laufen auch in der Öffentlichkeit rum, sieht man, also viele treffen ihre Lehrer. Und wenn man seinen alten Lehrer trifft, dann ist es doch so, dass man so den trifft und sich denkt, oh krass, wie alt der jetzt ist. Die Falten, oh, die Plauze ist gewachsen, die Haare sind grau. Also zumindest meine Schüler sagen, dass das der Effekt ist, wenn sie mich treffen nach ein paar Jahren. Und es ist ja schon alleine so, wenn man alte Klassenkameraden trifft, dann denkt man sich erst, oh krass, ist der alt geworden, und dann überlegt man sich, oh Mann, ich bin ja gleich alt. Aber als Johannes Jesus begegnet auf Patmos, da ist es gar nicht so. Da trifft er nicht einen alten Lehrer mit grauen Haaren und Plauze und ganz viel Falten, gezeichnet vom Leben und gebeugt. Johannes trifft hier einen krassen Kontrast zu dem, was man vielleicht erwarten würde, wenn man so einen alten Lehrer trifft. Und auch einen krassen Kontrast zu dem, was Johannes und die christliche Kirche gerade erlebt. Also in der Situation, in der Johannes Jesus begegnet, da war gerade eine große Welle der Christenverfolgung. Die Christen überall wurden verfolgt. Johannes wurde verbannt auf Patmos, nicht weil er irgendwo über Rot gefahren ist, sondern weil er von Jesus gelehrt hat. Und weil er bezeugt hat, Jesus Christus ist der Auferstandene. Er ist der König aller Könige. Und es hat dem Kaiser damals, dem römischen Kaiser, überhaupt nicht gefallen. Und deswegen hat er krass durchgegriffen gegen die Christen. Wenn er Gartenpartys veranstaltet hat, dann hat er Fackeln angezündet. Und die waren bestückt mit Christen. Stellt euch vor, Kaiser Nero macht eine große Party und da sind überall Feuer, die diese Gartenparty am Abend erhellen. Und dieses Feuer sind Christen, die brennen, damit die Partygäste ihren Drink finden. Das war die Situation. Und Johannes wurde nach Patmos verbannt, damit er nicht noch mehr Schaden anrichtet. Wie müssen sich die Christen damals gefühlt haben? Oder wie fühlen sich die Christen heute, die genau das Gleiche erleben in diesem Moment? Die Christen, die haben sich unbedeutend und machtlos gefühlt. Und Jesus zeigt sich hier als souveräner Herrscher über alle Dinge. Krasser Kontrast. Die Christen sind dem Tode nahe und Jesus sagt, hey, ich war tot, aber ich lebe für immer. Ich bin der Überwinder des Todes. Die Christen, die werden unterdrückt und Jesus zeigt sich als der siegreiche Todüberwinder, der von niemandem unterdrückt werden kann. Wie ist es bei dir heute Morgen? Vielleicht erlebst du in deinem Leben Benachteiligungen, weil du Jesus nachfolgst. Vielleicht von deinen Kollegen, ja, weil du dich zu Jesus bekennst und vielleicht lachen sie dich nur aus, aber vielleicht wird auch gegen dich gearbeitet an deinem Job oder in deiner Nachbarschaft. Ja. Bist du, so wie ich, der christliche Freak oder, also in meinem Fall, ich bin auch noch Sektenführer. Ja. Oder vielleicht in deiner Familie, deine Geschwister, deine Eltern oder Leute, die du eigentlich liebst. Und du hast eigentlich durch deinen Glauben Benachteiligung und Druck und du wirst vielleicht ausgelacht. Vielleicht fühlst du dich manchmal einfach schwach und du fühlst dich unter Druck. Ich weiß von Leuten hier bei HDH, die gerade in Situationen stehen, wo sie von Personen bedrängt, bedroht werden. Bist du momentan in der Situation, vielleicht hast du einen Ex-Mann, eine Ex-Frau und die macht dir das Leben schwer. Oder du stehst einfach generell ganz offen gesagt, unter dem Beschuss des Teufels. Du merkst, dass deine Ehe gerade gefährdet ist. Der Teufel schießt eure Ehe an. Manche hier leiden unter chronischen körperlichen oder psychischen Krankheiten. Fühlst du dich gerade unter Beschuss des Teufels? Oder befindest du dich gerade in einer Krise? Die Frage ist, bist du in irgendeiner Form in einer Johannes-Situation? Brauchst du eine Begegnung mit dem Auferstandenen? Will ich dich heute Morgen fragen. Da möchte ich dich einladen, richte deinen Blick ganz neu auf den auferstandenen Jesus. Er ist größer als all deine Probleme. Begegne heute Morgen diesem Auferstandenen. Er lebt heute genauso wie damals, als er Johannes begegnet ist. Und er ist heute genauso krass wie damals, als er Johannes begegnet ist. Unser Text, der stellt Jesus auf eine sehr außergewöhnliche Art und Weise da, wie wir ihn gar nicht so oft erleben in der Bibel. Und zwar den Auferstandenen, nicht einfach nur den auferstandenen Tischler und Wanderprediger, sondern hier erleben wir Jesus als den Auferstandenen, der so viel mehr ist. Lasst uns mal diesen Text unter die Lupe nehmen. Und wenn du heute Morgen in einer Johannes-Situation bist, dann möchte ich dich einladen, das, was wir lernen aus diesem Text, für dich anzunehmen als Wahrheit. Und die Wahrheit wird dich frei machen. Erste Sache, die wir entdecken. Kannst du gerade klicken über den Bibeltext weg zum ersten Punkt? Danke. Das Erste, was wir sehen, ist, Jesus wird in und durch die Gemeinde sichtbar. Wir lesen in Offenbarung 1, die Verse 12 und 13 folgendes. Da sah ich sieben goldene Leuchter und mitten unter den Leuchtern jemand, der aussah wie der Menschensohn. Also Johannes hört diese Donnerstimme hinter sich und dreht sich um, und was er sieht, ist erstmal irritierend. Er sieht sieben so Kerzenständer im Kreis stehen, und in der Mitte von diesem Kreis, dieser großen Kerzenständer, steht einer, und er sieht aus wie ein Mensch. Irgendwie. Und am Ende von Kapitel 1 lesen wir, dass sagt dieser, der in der Mitte steht, sagt, was diese Kerzenständer sind. Diese Kerzenständer repräsentieren die Gemeinde. Und ich finde es cool, die Gemeinde dient in diesem Bild, in dieser Begegnung als Rahmen, der Jesus, den Auferstandenen, sichtbar macht. Der Jesus darstellt. Was für ein schönes Bild dafür, dass wir als Gemeinde, dass wir als Kirche, dass wir als Nachfolger Jesu hier auf Erden jetzt der irdische Leib, die Hände und Füße Jesu sind. In der Gemeinde wird Jesus sichtbar. Wenn du einen Freund hast, der sagt, hey, ich bin auch spirituell, aber ich erlebe Gott irgendwie nicht unbedingt in Kirchen, sondern eher in der Natur, dann sagst du, ja, voll cool, geht mir auch so. Ich erlebe Gottes Schöpfung als absolut lobpreisförderndes Element. Aber wo ich Gott erlebe, das ist in der Gemeinde. Nicht, weil die Gemeinde perfekt ist, aber weil in der Gemeinde Jesus gegenwärtig ist. Wir machen als Gemeinde, also nicht nur HDH, ja, also alle Kirchengemeinden in Mannheim und darüber hinaus, wir machen Jesus sichtbar in der Welt. Das ist mega wichtig für uns zu wissen. Die Gemeinde ist der irdische Körper. 1. Korinther 3,16. Wisst ihr nicht, dass ihr die Gemeinde, wir lesen diese Stelle immer individualistisch. Wenn wir ihr hören, denken wir an uns als Individuen. Aber in dieser Stelle spricht Paulus zu einer Gemeinde und er sagt, wisst ihr nicht, dass ihr die Gemeinde, der Tempel Gottes seid und dass Gottes Geist in eurer Mitte wohnt? Ist dir das bewusst? Ich finde es mega krass. Du und ich, wir sind Jesu Hände und Füße auf Erden. Wir sind seine Hände. Wir sind diejenigen, durch die Jesus unser Umfeld berührt. Deine Nachbarn, deine Kollegen, deine Familie. Deine Hände sind Jesu Hände für die Menschen um dich herum. Du und ich, wir sind die Füße Jesu. Da, wo wir hinlaufen, da kommt Jesus an, in jede Ecke Mannheims und darüber hinaus. Also in der Eröffnungsszene der Offenbarung, da steckt eine Botschaft für die verfolgten und herausgeforderten und bedrängten Christen in der Gemeinde. Also erinnert euch, das hier ist eine Schriftrolle, die an die Gemeinden, die so bedrängt sind, geschickt wurde. Das ist also eine Botschaft für diese Leute und ist auch eine Botschaft für dich, wenn du dich schwach fühlst, bedrängt. Und zwar egal, wie es euch gerade geht, ihr seid immer noch der sichtbare Körper Jesu. Egal, wie es euch gerade geht, ihr seid immer noch die Repräsentanten des Königs, der den Tod und den Teufel besiegt hat. Hat jemand von euch einen Geldschein? Ich wollte eigentlich einen Geldschein mitbringen, aber ich habe es vergessen. Oh, 3 Leute haben Geld dabei. Alle schon in der Spendenbox. Dankeschön, Marc. 50, okay. Die Gemeinde in der Verfolgung, die war wie dieser zerknüllte 50-Euro-Schein. Die Gemeinde, die hat sich nicht sehr glatt und ordentlich und ansehnlich gefühlt. Ja, die war ganz schön durcheinander, die wurde ganz schön bedrängt, die war ganz schön am Rand ihrer Belastbarkeit, eigentlich darüber hinaus. Aber auch wenn dieser Schein nicht im Top-Zustand ist, den ihr hier seht. Und auch wenn die Gemeinde damals nicht im Top-Zustand war, hatte sie immer noch ihren selben Wert, hatte immer noch dieselbe Kaufkraft. Du musst nicht in einem super easy Leben sein. Du musst dich nicht besonders gut fühlen. Du musst nicht ein perfekter Christ sein. Du musst nicht alles zusammen haben und alles immer richtig machen. Wenn du momentan unter Druck stehst, in einer Johannes-Situation bist, dann musst du hören aus Offenbarung 1, die Verse 9 bis 18, du bist immer noch Jesu Hände und Füße. Du bist immer noch der Repräsentant des Königs. Du bist immer noch Teil der Gemeinschaft der Heiligen und hast immer noch denselben Wert und dieselbe Brauchbarkeit für Jesus. So wie dieser 50-Euro-Schein, wenn ich den jetzt auseinanderknülle und nachher zur Pizzeria nebenan gehe, dann werden die meine 50 Euro nehmen, wenn ich Pizza bestelle. Gar keine Frage, weil immer noch 50 Euro draufsteht und weil immer noch die Unterschrift des Vorstands, des also dieser Mensch, der halt da Unterschriften draufsetzt, ja, drauf ist. Und deshalb hat dieser Schein immer noch dieselbe Brauchbarkeit. Das gilt für dich, wenn du vielleicht unter Beschuss des Teufels stehst und du gerade durch eine taffe Zeit gehst. Fühlt sich manchmal so richtig mickrig, wie dieser Geldschein hier. Der war eben noch schön und jetzt, so, ja, du kriegst ihn wieder. Hat immer noch denselben Wert. Du bist trotzdem, trotz deiner Schwierigkeiten, trotz deiner Situation, obwohl du dich schwach fühlst, trotzdem brauchbar für Gott. Matthäus 5, die Verse 14 und 16. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Das ist deine Berufung von Jesus. Selbst wenn du dich momentan nicht gut fühlst. Das ist deine Berufung von Jesus. Selbst wenn du nicht alles zusammen hast in deinem Leben. Das Einzige, was dich unbrauchbar machen kann vor Gott, ist, wenn du dich für ein Leben entscheidest, in Sünde. Wenn du sagst, hey, ja, ich mache mein Ding und wenn Gott mich vielleicht noch zusätzlich segnet, ist gut. Das Einzige, was dich trennen kann und unbrauchbar machen kann für Gott, ist, wenn du dich gegen den Gehorsam gegenüber Gott entscheidest und sagst, hey, okay, Gott, mach du dein Ding, ich mache mein Ding. Ich muss nicht Buße tun. Ich bin unterm Strich noch ganz okay. Aber wenn du ein Jesus-Nachfolger bist, jemand, der Jesus Christus liebt, dann bist du Teil der Gemeinde Jesu. Dann bist du Teil seiner Hände und Füße und dann bist du jemand, der trotz schwieriger Zeiten ihn repräsentieren soll. Vielleicht gerade durch dein Leiden, vielleicht gerade durch die missliche Situation, in der du bist. Achtung, das ist wichtig. Nicht deine Gefühle der Schwachheit entscheiden darüber, ob du dazugehörst und zu den Händen und Füßen Jesu gehörst. Nicht deine Gefühle der Schwachheit, sondern Gottes Stärke. Das ist die Botschaft, die Johannes hier einfach nur visuell sieht. Ich fühle mich klein, ich bin alt, ich bin verdammt auf die Insel Patmos. Die Gemeinde wird zerstreut, wir fühlen uns schwach und auf einmal begegne ich hier der Stärke Gottes pur. Dem auferstandenen, verherrlichten, heiligen Jesus. Also es geht um Gottes Stärke und das sehen wir auch in den Versen 14 bis 17. Kannst du mal weiterschalten. Johannes schreibt in Vers 17 folgendes. Bei seinem Anblick fiel ich wie tot vor seinen Füßen nieder. Das ist nicht, weil Johannes schon ein bisschen alt ist und halt einfach einen schwachen Kreislauf hat und nicht über einen Stein stolpert. Nein, das ist deshalb so, weil er etwas ganz, ganz Krasses sieht. Und er sieht was so Krasses, dass er Todesangst kriegt und er stürzt alle Kraft geht aus seinen Gliedern raus, er stürzt zu Boden. Jesus ist der göttliche Richter. Ich lese euch mal die Verse 14 bis 16 Schritt für Schritt vor. Und stellt euch das mal bitte bildlich vor, was Johannes da sieht. Vers 14. Das Haar auf seinem Kopf war weiß wie schneeweiße Wolle. Er sieht Jesus und seine Haare strahlen wie Schnee. Weißes Haar ist ein Symbol für Weisheit und Überlegenheit. Weiter in Vers 14. Seine Augen glichen lodernden Flammen. Jesu Augen sehen alles. Seinem prüfenden Blick entgeht nichts. Er weiß alles. Er ist der gerechte Richter, der nicht irgendwie in das Licht geführt werden kann. Vers 15. Seine Füße glänzten wie Golderz, das im Schmelzofen glüht. Jesus ist der Herr, der den Teufel und alle Gegner der Wahrheit unter seinen Füßen siegreich begräbt. Seine Stimme klang wie das Tosen einer mächtigen Brandung. Stell dir das vor, wer schon mal an einem Meer war, nicht am Mittelmeer, sondern wer schon mal bei Sturm am Atlantik im Urlaub war und an der Küste stand und dieses Geräusch gehört hat. Jesus hat eine Stimme wie die Brandung im Meer. Gegen Jesu Stimme und Jesu Botschaft kommt keine menschliche Stimme an. Was er sagt, das gilt und was er sagt, das wird geschehen. Kein Mensch kann ihm widersprechen. Hast du schon mal, mir fällt gerade eine Geschichte ein. Als ich mich verlobt habe mit der Jessie, das war auf der Insel Guadeloupe, das war ein Missionseinsatz in der Karibik, Man kann Dinge verbinden, die dann die Reise doppelt gut machen. Und ich habe auf dieser Reise, die Jessie hat mir schon vorher klar gemacht, es wäre ein guter Zeitpunkt, sie zu fragen. Und ich habe schon mehrere Anlaufläufe gestartet, aber die Situation hat der Jessie nie gepasst. Das heißt, sie hat immer gesagt, nein, frag man anders. Und wir waren dann an einem Abend am Meer. Und ich bin dann auf die Knie gefallen, zwar unter Sternenhimmel in der Karibik. Und ich habe sie gefragt, ob sie meine Frau werden will. Und 20 Meter weiter stand Felix. Und Felix war Sänger und Musiker und er hat öfter mal Stimmübungen gemacht. Und das Meer war laut und Felix stand 20 Meter weiter drüben und hat geschrien. Uah! Keine Ahnung, war wohl eine Stimmübung aus dem Studium, keine Ahnung. Das war der Moment, den sie dann gewählt hat. Okay, aber mein Punkt jetzt hier ist nicht, ich bin verheiratet, das wisst ihr eh, sondern Felix stand da 20 Meter weiter und hat geschrien, aber wir haben das nur aus dem Augenwinkel gesehen, wir haben das gar nicht gehört, weil das Meer war lauter. Wenn Jesus etwas sagt, kann keine menschliche Stimme, kein menschlicher Satz, keine Pseudo-Wahrheit oder Lüge irgendetwas gegen das anrichten, was Jesus Christus spricht, was er sagt, das gilt. Ich möchte Deichkind zitieren. Wenn ich das sage, wird das so sein. Genau das ist, was Jesus sagt. Hey, wenn ich was sage, dann wird das so sein. Vers 16. In seiner rechten Hand hielt er 7 Sterne. Okay, was heißt das? Auf den damaligen Münzen war der Kaiser abgebildet. Und der Kaiser hatte in seiner Hand 7 Sterne. Die 7 Sterne standen für die kosmischen Mächte und für die Götter. Und dieses Bild hat ausgedrückt, dass der Kaiser Weltherrscher ist und alles in seiner Hand hat, alle Götter ihm untergeordnet sind, alle kosmischen Kräfte ihm untergeordnet sind. Und Jesus steht auf einmal jetzt hier und sagt, hey, ihr werdet verfolgt vom Kaiser, ihr werdet verfolgt vom Weltherrscher, ich bin der Weltherrscher. Mir gehört die Königsherrschaft. Vers 16, aus seinem Mund kam ein scharfes, beidseitig geschliffenes Schwert. Jetzt wird's strange, okay? Aus seinem Mund kommt ein zweischneidig, also auf beiden Seiten geschliffenes Schwert raus. Auch das ist ein Zeichen für Jesu Amt als Richter der Welt. Ja, er hält es nicht in seiner Hand, wie in anderen Begegnungen, die es auch noch gibt, wo es heißt, dass er kämpft, sondern hier kommt das Schwert, sein Wort, aus dem Mund, nicht in einem Kampf, sondern in der Rolle eines Richters, der eine Aussage trifft, der Gericht spricht über die Feinde Gottes. Vers 16, sein Gesicht leuchtete wie die Sonne in ihrem vollen Glanz. Hast du schon mal direkt in die Sonne reingeguckt? Stell dir vor, da steht Jesus vor dir und du kannst ihm nicht ins Gesicht gucken, weil der strahlt wie die Sonne in seinem hellen Glanz. Die Sonne ist auch ein Zeichen für den Sieg. Also das ist der Anblick, den Johannes sieht. Krass. Und glaub mir, du würdest auch tot auf dein Angesicht fallen. Das war kein, jo, wir haben jetzt ein bisschen, wir singen jetzt ein paar Lieder und dann hören wir uns noch eine ermutigende Botschaft an, lalala, wir haben uns alle lieb. Es war nicht so oberflächlich, wie wir manchmal drauf sind, sondern hier hat einer eine Begegnung mit dem Auferstandenen, dem heiligen, unendlich heiligen Auferstandenen Jesus. Und das macht für den verfolgten und verbannten Johannes eine Sache unmissverständlich klar. Jesus ist der Sieger und der Richter über alle Mächte und Gewalten, die gegen Gottes Kirche arbeiten. Jesus hat bis jetzt immer noch nichts gesagt, aber Johannes versteht. Gegen den König der Könige kann kein irdischer König etwas anrichten. Gegen diesen göttlichen Feldherrn kann kein Soldat irgendetwas tun, das ihm schaden könnte. Wegen diesem schrecklichen und herrlichen Herrscher kann kein irdischer Despot irgendetwas ausrichten. Wir sehen das leuchtende Gesicht Jesu. Wir wissen, nach der dunklen Nacht der Verfolgung, der Bedrängnis und des Beschusses durch den Teufel wird Jesus siegreich leuchten. Über alles und über jeden. Also Johannes sieht hier nicht einfach nur Jesus den Menschen, er sieht hier Jesus den Gottmenschen. Er sieht hier Jesus den Sohn Gottes. Er sieht die zweite Person in der Dreieinigkeit Gottes. Er sieht hier Gott selbst. So ein lustiges Geräusch. Er sieht hier den Richter über alles. Das ist der Jesus, zu dem du gehörst. Das ist der Jesus, der dich freigekauft hat durch sein Blut am Kreuz, der die Sünde bezahlt hat für dich. Das ist der Jesus, der Tag und Nacht für dich betet, steht im Neuen Testament. Der mächtige, krasse Jesus, der dich beruft und befähigt, zu allen Nationen zu gehen und sie zu Jüngern zu machen. Das, was wir letzte Woche gehört haben. Das ist der Jesus, der hinter dir steht. Kennt ihr die Story, die Kinderstory vom Gryffalo? Von der kleinen Maus im Gryffalo, also alle Eltern wahrscheinlich. Das ist die Story, wie so eine kleine Maus durch den Wald läuft und behauptet, sie kennt dieses Monster, dieses riesengroße, furchteinflößende Monster Gryffalo. Und dann gibt es den tatsächlich, die Maus ist auch überrascht, und dann läuft sie durch den Wald und trifft diese ganzen Fressfeinde von der Maus und die rennen alle weg. Und die Maus denkt, hey krass, ja, wie ich drauf bin, die haben alle Angst vor mir. Aber eigentlich steht einfach nur noch der Gryffalo steht hinten dran und die ganzen Feinde, die haben Angst. Und genauso, naja, viel krasser ist es mit Jesus. Du bist vielleicht nicht gewappnet für die Herausforderungen deines Alltags, aber hinter dir steht dieser Jesus, von dem wir lesen in Offenbarung 1. Frage an dich, wie geht es dir mit diesem donnernden und strahlenden und schwertspuckenden und gerichtssprechenden und über alles herrliche und herrschende und heiligen Jesus? Wie geht es dir damit? Würfelt das dein Jesusbild und dein Gottesbild durcheinander? Ich hoffe. Wie sieht es aus mit dem Sandalen-Jesus in deinem Kopf? Mit dem Mittelscheitel-Jesus in deinem Kopf? Mit dem hab alle lieb und sag bloß nichts Negatives-Jesus in deinem Kopf? Lass dich herausfordern. Ja, Jesus ist liebevoll. Jesus ist sanft. Jesus ist geduldig und gnädig, aber gleichzeitig ist er der absolut krass heilige Herrscher über alle Dinge. Mach ihn nicht zu klein. Und wenn du deine Probleme anguckst, mach ihn nicht zu klein. Er ist viel größer als dein Eheproblem. Er ist viel größer als deine Sünde. Er ist viel größer als dein Chef. Er ist viel größer als deine Krankheit. Vers 17 und 18. Bei seinem Anblick fiel ich wie tot vor seinen Füßen nieder. Doch er legte seine rechte Hand auf mich und sagte, du brauchst dich nicht zu fürchten. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, aber jetzt lebe ich in alle Ewigkeit und ich habe die Schlüssel zum Tod und zum Totenreich. Das ist der Punkt, warum ich diese Geschichte so besonders liebe. Ich liebe diesen krassen, herrlichen, heiligen Jesus, der alle platt macht. Und gleichzeitig diesen Wechsel im Ton in Vers 17 und 18. Gerade eben noch alles gedonnert, alles zittert, alles wackelt, alles wirft sich nieder vor Jesus. Und auf einmal wird es ganz still. Und Johannes liegt da und er spürt auf seiner rechten Schulter eine Hand. Und diesmal ist es nicht mehr eine wie Eisenerz im Glutofen glühende Hand. Auf einmal ist es die Hand von seinem Freund, den er schon eine Weile nicht mehr gesehen hat. Jesus Christus, sein Lehrer, Johannes, sein Lieblingsschüler. Und da wechselt der Fokus vom Richter, der über alles Gericht halten wird, hin zur Liebe Jesu für seine verfolgten Freunde. Jesus ist nicht nur der Richter über seine Feinde. Jesus ist auch dein enger Freund. Das begeistert mich so an Jesus. Jesus ist der Löwe von Juda, der brüllt und alles wirft sich nieder. Und gleichzeitig ist er das Lamm, das geschlachtet ist für die Sünden der Welt und nicht mal den Mund aufgemacht hat. Er ist der Richter über alle Völker, und gleichzeitig ist er der Retter der Welt. Jesus ist der Feind aller Ungerechtigkeit. Und gleichzeitig ist er der Freund der Sünder. Für die Feinde Gottes ist der Anblick Jesu erschütternd und bedeutet Tod. Für die, die sich zu Jesus stellen, bedeutet der Anblick Jesu Trost und Leben. Das finde ich so schön an C.S. Lewis. Wer von euch kennt die Chroniken von Narnia? Schon mal gelesen? Für die ganzen Faulen unter euch, schon mal einen Film geguckt? Ja, okay, alles klar. Lest die Bücher, die sind viel besser. Da gibt es so eine Fantasy-Jesus-Version. Und zwar Aslan. Aslan, der Löwe. Ich Gänsehaut, wenn ich bloß drüber nachdenke. Ich finde es einfach so cool. Und C.S. Lewis, der Autor, der beschreibt Aslan in seinem Buch Der König von Narnia, The Lion, the Witch and the Wardrobe im Original, wie folgt. Er sagt, er ist gut und zugleich furchterregend. Check das mal mit deinem Jesusbild. Hast du einen furchterregenden Jesus in deinem Kopf? Wenn nein, wovon ich ausgehe, weil wir einfach so drauf sind, dann hast du ein falsches Bild von Jesus. Ja, er ist gut. Aber er ist auch furchterregend. Er ist auch majestätisch, herrlich und heilig. Wie Aslan der Löwe. Auf Seite 66, ich lese es euch mal vor, da gibt es dieses Gespräch zwischen Susan, Lucy und dem Biber. Okay? Diese Stelle ist bei mir fett markiert, hat Eselsohren und da fallen auch schon die Blätter raus, weil es einfach so genial ist. Der Biber spricht. Wisst ihr denn nicht, wer der König der Tiere ist? Aslan ist ein Löwe. Der Löwe, der große Löwe. Oh, rief Susan. Ich dachte, er sei ein Mensch. Ist man denn dann auch sicher vor ihm? Vor einem Löwen habe ich Angst. Das macht nichts, mein Kind. Du solltest auch Angst haben, sagte die Biberin. Wenn jemand vor Aslan erscheint, ohne dass ihm die Knie zittern, dann ist er entweder unerhört mutig oder bloß ein Dummkopf. Wie geht's dir denn mit Jesus? Bringt Jesus deine Knie zum Zittern? Dann bist du entweder unheimlich mutig, wenn das nicht so ist, oder einfach nur ein bisschen hinter der aktuellen Lage der Dinge. Dann ist man also doch nicht sicher vor ihm, meinte Lucy. Sicher? Wiederholte der Biber. Ja, hast du denn nicht gehört, was meine Frau sagte? Wer hat denn von sicher geredet? Natürlich, man ist nicht sicher vor ihm. Aber er ist gut und er ist der König. Lasst euch doch mal von einem Kinderbuch herausfordern, euer Jesusbild in Ordnung zu bringen. Jesus ist nicht dieser Sandalentyp, dieser Mittelscheiteltyp, der immer entrückt lächelt und blaue Augen hat im Jesusfilm. Höchstwahrscheinlich nicht. Der sah ungefähr so aus wie ich, mit ein bisschen mehr Haar auf dem Kopf. Er ist der Löwe. Er ist furchteinflößend. Wer spricht hier von sicher? Wer spricht hier davon, dass er irgendwie eine zahme kleine Katze ist, die man sich auf den Bauch legen kann und kraulen? Nein! Er ist ein wildes Tier. Aber er ist auch gut und er ist der König. Und ein paar Seiten weiter, da begegnen die Kids diesem Löwen Aslan zum ersten Mal. Und sie sehen den und was soll man sagen, der ist auch noch ein riesengroßer Löwe. Wer von euch schon mal einen Löwen im Zoo gesehen hat oder auf einer Safari, der weiß, die Viecher sind sehr, sehr furchteinflößend. Aslan ist noch ein bisschen furchteinflößender, weil er sehr, sehr groß ist. Und sie trauen sich nicht, ihn anzusprechen. Sie müssen zu ihm hingehen und sagen dann sowas wie Edmund ist im Moment nicht da. Wie heißt der große Bruder? Peter. Peter, geh du hin, du bist der Älteste. Nein, geh du hin, weil du bist die Kleinste. Nein, geh du hin, weil du hast am meisten, was auch immer. Und die streiten sich so, wer hingeht. Und irgendwann schieben sie den Peter vor. Und er zittert vor dem Löwen. Und dann spricht Aslan zu den Kindern. Und es heißt im Buch, seine Stimme war tief und voll. Alle Erregung wich von ihnen. Wenn Jesus zu dir spricht, dann weicht alle Angst von dir. Wenn Jesus spricht, dann kann keine Lüge widerstehen. Wenn Jesus zu dir spricht, dann kannst du ruhig werden. Ich lade dich heute Morgen ein. Hör seine Stimme und lass dir die Angst nehmen. Wenn du zu ihm gehörst und seine Stimme hörst, wirst du Frieden empfangen. Jesus selbst sagt in Johannes 14, 27, was ich euch zurücklasse, ist mein Frieden. Aber nicht ein Frieden, wie die Welt ihn geben kann. Ich lasse euch meinen Frieden. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern und lasst euch nicht entmutigen. Wenn du in der Klinik sitzt und gerade die MP3 hörst, lass dich nicht entmutigen und glaube weiter. Lass dich durch nichts von deinem Glauben abkommen. Wenn du an irgendeiner Angststörung leidest und gerade nicht im Gottesdienst warst, weil du sagst, hey, ich kann nicht unter Leute, dann sage ich dir, lass dich durch nichts vom Glauben abhalten und nicht entmutigen. Aber ihr seid heute Morgen da. Ich möchte dich einladen, heute Morgen die Stimme des Auferstandenen zu hören und für dich ganz persönlich zu hören. Ich lade dich ein, wenn du heute Morgen mit Sorgen, mit Last, mit Angst gekommen bist, höre die Worte, die Jesus zu Johannes spricht. Lass sie tief sinken und empfange Jesu Frieden für dich. Jesus sagt zu dir heute Morgen folgende Worte. Du brauchst dich nicht zu fürchten. Ich bin der Erste und der Letzte. Und der Lebendige. Ich war tot, aber jetzt lebe ich in alle Ewigkeit. Und ich habe die Schlüssel zum Tod und zum Totenreich. Jesu Worte für dich heute Morgen. Ich möchte abschließen mit den Worten, mit denen Johannes einleitet. Er sagt, hey Leute, ich bin Johannes, ihr wisst schon, Johannes der Apostel auf Patmos. Und dann schreibt er in Vers 9b, ich bin also wie ihr um Jesu Willen in Bedrängnis, aber durch Jesus haben wir alle auch Anteil an Gottes Reich und sind dazu aufgerufen, unbeirrt durchzuhalten. Das sind die drei Zeichen von christlicher Gemeinschaft. Bedrängnis, wenn du Jesus nachfolgst, wirst du Bedrängnis erleben. Und wenn du keine Bedrängnis erlebst, weil du Jesus nicht nachfolgst, dann danke Gott nicht für seinen Segen, sondern tu Buße und fang an. Zweitens, du bist nicht nur ein Mensch, der bedrängt wird, sondern du bist auch jemand, der Anteil hat an der Königsherrschaft Gottes. Du stehst nicht alleine da, Gott steht mit dir und kann in deine Situation, deine Bedrängnis, deine Verfolgung, was auch immer du erlebst, reinwirken. Und das dritte Merkmal ist Ausharren. Wir sind Menschen, die nicht auf diese Welt, nicht auf dieses Leben unsere Hoffnung setzen. Wir sind Menschen, die im Lichte der Auferstehung leben und sagen, der, der auferstanden ist und der jetzt auf der rechten Seite Gottes thront, der wird auch wiederkommen. Wir haben einen Blick in die Zukunft, wir haben einen Blick in die Ewigkeit. Und das ist deine Hoffnung. Und wenn du Christ bist, dann bist du in der Warteposition. Eines Tages wirst du diesem Jesus gegenüberstehen. Und du wirst sicher auf dein Angesicht fallen. Und er wird dich aufrichten. Und wird sagen, hey, du bist mir nachgefolgt. Komm mit. Der ganze Mist ist vorbei. Jetzt ist alles gut. Ich möchte kurz beten. Jesus, ich bitte dich, dass du meine Worte nimmst und für jeden Einzelnen an den verschiedenen Punkten im Leben sprechen lässt. Herr, manche Dinge waren gesprochen für Menschen, die schon dir nachfolgen. Ich bitte dich, dass du jetzt durch diese Worte weitersprichst zu den Christen hier im Raum. Manche Worte waren gesprochen für Menschen, die dich noch nicht kennen. Herr, ich bitte dich, dass du ihnen hilfst, nicht zu verwechseln, was für sie gilt und was sie noch tun müssen, um zu dir zu gehören. Wenn du heute Morgen da bist und du gehörst noch nicht zu Jesus, du bist noch niemand, der gesagt hat, ja, Jesus ist der König über mein Leben, Jesus ist derjenige, der in meinem Leben bestimmt, dann lade ich dich ein, das zu tun. Die Bibel sagt, das ist alles, was du tun musst, um ewiges Leben zu empfangen. Glaube was er in seinem Wort über sich sagt, und vertraue in deinem Leben darauf und folge ihm gehorsam nach. Herr, ich bete für uns, dass du uns abholst an dem Punkt, wo wir gerade stehen, als Einzelne. Herr, ich bitte dich, dass du uns als Gemeinde abholst, wo wir zusammenstehen und uns weiterführst. Herr, schenke uns Leben, schenke uns Ermutigung, korrigiere unser Gottes- und unser Jesusbild. Amen. Apropos Gottesbild, apropos Jesusbild, wenn du da bist und sagst, hey, ich weiß noch nicht so richtig, was ich da glauben soll, oder vielleicht merkst du, hey, okay, ich glaube was, aber das passt irgendwie nicht zu dem, was ich gerade in der Offenbarung gelesen habe. Wir haben gerade einen Glaubensgrundkurs laufen. Der ist gut besucht, aber wir finden immer noch Plätze, wo wir jemanden reinquetschen können. Wenn du sagst, ich möchte mehr über Gott erfahren, ich möchte ihn erleben, ich möchte wissen, wie ich ihn im Alltag erleben kann, dann komm auf mich zu nach dem Gottesdienst und wir sagen dir alles, was du brauchst an Info, um da teilzunehmen.